DW Menschen und Märkte.
Was sagt die Börse zu den Plänen der Ampelkoalition? Umweltschutz und Wirtschaftswachstum. Wie viel Aufbruch steckt im Koalitionspapier? Wir sprechen darüber mit Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Und wir blicken auf den Meeresgrund. Dort sammelt sich die Munition vergangener Kriege. Eine Forschungsinitiative will mit Hilfe künstlicher Intelligenz diese Altlasten aufspüren. Das sind die Themen in Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin. Herzlich willkommen. Seit gestern steht in Deutschland endgültig fest. Die nächste Regierung ist ein Dreierbündnis aus SPD, Grünen und FDP. Und die Protagonisten der sogenannten Ampelkoalition geben sich alle Mühe, Aufbruchsstimmung zu verbreiten. Sofern das angesichts der momentanen Pandemielage möglich ist. Unter dem Motto "Mehr Fortschritt wagen" soll Deutschland den Klimawandel angehen und gleichzeitig für Wirtschaftswachstum sorgen. Auch eine sogenannte Aktienrente soll kommen. Große Pläne also, doch wie kommen sie an der Börse an? Bianca von der Au hat die Antwort.
Die künftigen Ampelkoalitionäre haben ehrgeizige Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien. Bis zum Jahr 2030 sollen 80% des Stroms aus erneuerbaren Quellen stammen. Dabei gehen sie sogar von einem höheren Strombedarf aus. Um das Ziel zu erreichen, soll es bei Windrädern und Photovoltaikanlagen starkes Wachstum geben. Davon könnten auch Unternehmen an der Börse profitieren, sagt Fondsmanager Stefan Risse von der privaten Vermögensverwaltung Akatis.
Es lohnt sich auf jeden Fall einen Blick auf alle Aktien, die die Technologien haben, die notwendig sind, um den Klimawandel zu bekämpfen und die Klimawende zu schaffen. Das ist Windenergie, das ist Solarenergie, das ist aber auch Wasserstoff. Auch das soll ja gefördert werden. Da lohnt auf jeden Fall ein Blick auf die Unternehmen.
Aktien des Windkraftanlagenherstellers Nordex sind zu Handelsbeginn auch schon angesprungen, zeitweise um mehr als 4,5%. Auch Siemens Energy legte gut 1,5% zu. Insgesamt aber ist die Reaktion an der Börse auf den gestern veröffentlichten Koalitionsvertrag verhalten. Der DAX immerhin leicht im Plus. Das liege daran, dass Überraschungen, positiv wie negativ, ausgeblieben seien, sagt Kapitalmarktstratege Oliver Roth von der Privatbank Oddo BHF.
Das, was jetzt in dem Koalitionsvertrag steht, ist ja eigentlich auch die Verlängerung von den Sondierungsgesprächen. Von daher keine große Überraschung und auch die Verteilung der Ämter ist keine große Überraschung. All das hat man erwartet und von daher ist das, was man erwartet und dann Eintritt an der Börse, in der Regel nicht das große Thema.
Das Wort Aktie kommt übrigens nur zweimal in dem 177 Seiten langen Koalitionsvertrag vor. Immerhin, die lang diskutierte Aktienrente soll kommen. So will die Ampelkoalition in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung einsteigen. Das heißt, ein dauerhafter Fonds soll von einer unabhängigen Stelle verwaltet werden und global anlegen. Im Kern eine gute Idee, urteilt der ehemalige Grünen-Politiker Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende. Ursprünglich stand auch mal ein Provisionsverbot im Raum, aber hier sei die Koalition vor der Finanzindustrie eingeknickt, die weiter hohe Provisionen mit Produkten wie der Riester-Rente verdienen wolle, so Schick.
Die Aktienrente wäre eine gute Idee als Ersatz für die schlechte Riester-Rente. Stattdessen lässt man die schlechte Riester-Rente weiterlaufen und macht die Aktienrente zulasten der funktionierenden gesetzlichen umlagefinanzierten Rente. Das ist einfach falsch.
Der Kapitalstock, der für den Fonds eingesetzt werden soll, wird laut Koalitionsvertrag aus Haushaltsmitteln der Rentenkasse zugeführt. Geplant sind 10 Milliarden Euro. Das entspricht in etwa 3% der jährlichen Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung. Damit würden Rentner zumindest zu einem kleinen Teil an der Entwicklung der Aktienmärkte teilhaben.
Bianca von der Au berichtete. Und das Thema wollen wir jetzt vertiefen mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Hallo, Herr Hüter.
Hallo, Herr Martin.
Herr Hüter, die Pläne der Ampelkoalition sind ehrgeizig. Waren Sie gestern nach der Vorstellung des Koalitionsvertrages so richtig in Aufbruchsstimmung?
Ja, nicht richtig in Aufbruchsstimmung, aber doch schon in der Stimmung, dass hier was Neues beginnt. Ja, also nach 16 Jahren einer Kanzlerschaft ist ohnehin mal Wechsel angesagt. Mein Eindruck ist aber auch, dass man das in einer klugen Weise organisiert hat. Es ist ja bemerkenswert, dass bei selbst 21 Arbeitsgruppen in den letzten 2 Wochen nichts nach außen gedrungen ist. Nirgends ist ein Papier liegen geblieben in der Straßenbahn oder auf der Parkbank. Es hat keinen Leak gegeben. Das heißt, man hat der Tatsache Rechnung getragen, dass 3 Parteien zusammen eine Regierung bilden wollen, die das vorher sich nicht vorstellen wollten, vielleicht auch nicht konnten, auch nicht mussten. Das heißt, was ist das Wichtige, was man tut? Man stellt Vertraulichkeit her, um Vertrauen schaffen zu können. Und das, glaube ich, ist erstmal ganz wichtig. Das finde ich gut. Ich finde auch den Gesamtauftritt überzeugend. Da gibt es viele Bemerkungen im Einzelnen. Das ist jetzt mal gar nicht der Punkt. Aber vor allen Dingen finde ich wichtig, dass das erste Kapitel des Koalitionsvertrages die Überschrift hat: moderner Staat und digitale Verwaltung, also digitaler Aufbruch und Innovation. Denn das ist in der Tat das, was wir als Ergebnis ja der letzten Jahre und ja auch wirklich fast Jahrzehnt sehen müssen. Der Staat ist nicht mehr wirksam. Er ist umsetzungsschwach. Mm. Und die wichtigen Themen hängen nicht an Zielformulierungen, sondern an guter Umsetzung. So, das hat mich in diese doch positive Stimmung gebracht.
Sie haben es gesagt, Digitalisierung, Klima, aber auch die Wettbewerbsfähigkeit, alles Themen, bei denen Deutschland so ein bisschen mittlerweile Gefahr läuft, international ins Hintertreffen zu geraten. Dieser Aufschlag aus dem Koalitionsvertrag, reicht das Ihrer Meinung nach, um Deutschland weiter in der Spitzengruppe der Industrieländer zu halten?
Also wenn es uns gelingt, durch die Umsetzungsstärke des Staates Vernunft, praktische Vernunft in den Politikfeldern nach vorne zu tragen und beispielsweise ernst zu nehmen, was in dem Papier steht, die Klimaneutralität erreichen wir nicht durch Verzicht, sondern durch kluge Steuerung, also durch eine marktliche Steuerung über den CO2-Preis. Wir erreichen sie über kluge Innovations- und Forschungspolitik und entsprechend dann auch staatliche Begleitung und Voraussetzungen durch Investitionen. Dann ja, aber es liegt wirklich jetzt in der Kraft des Anfangs, da nicht den Tritt zu verlieren, schnell loszulegen und an der entscheidenden Stelle auch die Dinge zu verändern, was die Handlungsfähigkeit des Staates betrifft. Dann ja, aber wir laufen gleichermaßen, wenn das als Überforderung wahrgenommen wird, auch Gefahr, wie übrigens jede Regierung Gefahr gelaufen wäre, in so ein Phänomen anämischen Wachstums und vielleicht doch höheren Inflationsdrucks, was wir Stagflation nennen, in den nächsten Jahren dann doch hineinzulaufen. Das wäre das Gegenbild.
Lassen Sie uns mal auf mögliche Gewinner schauen aus dem Koalitionspapier. Dazu gehören wahrscheinlich die erneuerbaren Energien. Sehen Sie noch weitere Branchen, die durch das Papier der Ampel jetzt Aufwind bekommen könnten?
Wenn es gelingt, die Klimaverträge mit den einzelnen Branchen, ich nehme jetzt mal die Chemie oder Papier, die energieintensiv sind, so zu organisieren, dass der Übergang zu einer nicht mehr fossilen Energiebereitstellung, also grünen Wasserstoff im Wesentlichen bei diesen Großanwendungen, gelingt und gleichermaßen das aber auch über eine Preisanpassung so gemacht werden kann, dass die nicht aus der Kurve fliegen, dann ist das sicherlich eine Chance. Also das Versprechen muss klar sein. Seid hier willkommen am Standort, auch wenn ihr energieintensive Branchen seid. Aber wir brauchen euch hier für die gesamte Produktionskette. Wir wollen die Voraussetzungen schaffen. Das Angebot dieser klimabezogenen Verträge ist ja, die Differenz zu einem Marktpreis dann auch für eine gewisse Zeit zu kompensieren. Also das ist in der Tat etwas, was, wenn es klappt, wenn man das schnell organisiert, wenn man die Wege schnell findet, etwas ist, was, glaube ich, auch Mut machen kann. Aber es muss dann auch geleistet werden. Das ist alles, das ist halt die große, besondere Problemlage. Die Dinge hängen halt so unheimlich miteinander zusammen. Die Digitalisierung mit der Dekarbonisierung, die Netzwerke, die wir für den Wasserstoff brauchen. All das ist ja nicht hintereinander zu machen, sondern gleichzeitig.
Stichwort Rente, da soll sich nichts ändern. Sowohl der Renteneintritt bleibt unverändert bei 67 Jahren und auch das Niveau soll stabil bleiben. Wenn man sich den demografischen Wandel bzw. das Ungleichgewicht anschaut, ist das nicht eine tickende Zeitbombe?
Das ist es. Die jetzige Regierung kann sich darauf zurückziehen, dass in der Laufzeit bis 2025 noch keine allzu dramatischen Dinge passieren. Der Pillenknick war ja ab 1965 bis etwa 75. Also in diesem Jahrzehnt ist die Geburtenrate dann auf 1,5 runtergegangen. Wenn Sie das nach vorne rechnen, 60, 65 Jahre drauf, dann sind Sie 2030 etwa in dem Bereich. Das heißt, wir müssen aber trotzdem jetzt Entscheidungen treffen für diese von Ihnen sogenannte tickende Zeitbombe, weil in einer sehr kurzen Zeit dann sehr, sehr viele, nämlich die ganzen Babyboomer, in Rente gehen und die jüngeren Jahrgänge einfach viel kleiner sind. Und bis alle Babyboomer raus sind, ist der größte Anpassungsdruck, weil dann sozusagen die Ungleichgewichte am Arbeitsmarkt ganz dramatisch sind. Allein bis 2030 fehlen uns 3,2 Millionen Erwerbspersonen alterungsbedingt. Das sind 4,2 Milliarden Arbeitsstunden. Und dazu findet sich nichts.
Also etwas aufgehoben, das Problem. Genauso wie die Frage ja nach der Finanzierung, die so ein bisschen im Raum noch immer steht. Haben Sie sich das schon ausrechnen können, wie das alles gehen soll mit Einhalten der Schuldenbremse, die Cannabis-Steuer alleine wird das wahrscheinlich nicht reißen können.
Das wäre vermutlich, wird sich auch keiner, der Cannabis selbst nimmt, vorstellen können. Nein, im Spaß beiseite, es ist so, dass wir keinerlei Zahlen finden. Es gibt auch kein Finanzierungstableau. Es gab ja bei früheren Koalitionen mal so ein Tableau mit prioritären Ausgaben, die man tätigen will, und andere, die man dann unter Prüfvorbehalt stellt, je nachdem, wie die Kassenlage des Bundes ist. Das gibt es nicht. Deswegen bleiben auch die Investitionssummen unklar. Also es bleibt schon unklar, was ist die Summe der jährlichen Investitionen, die man für angemessen hält, um diese Transformation durch die Infrastruktur des Staates zu ermöglichen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, was kommt noch hinzu an Anreizen für die Privaten? Auch das kostet Geld. Und schließlich, wie will man es denn dann finanzieren? Man hat lediglich in dem Finanzkapitel Fenster geöffnet, wo man sich alles Mögliche denken kann. Also Tilgungszeiten werden von 20 auf 30 Jahre für die Corona-Schulden verlängert. Das schafft schon mal ein bisschen Raum. Man will bei Sondervermögen etwas anders zurechnen. Auch dann kann man sozusagen Mittel einmal reingeben und auch länger parken, ohne dass das mit der Schuldenbremse dann nochmal kollidiert, wenn das Geld rausfließt. Aber es ist nicht so ganz erkennbar, mit welcher Finanzierungsstrategie man wirklich hantieren will. Ja, es wird auch über die Konjunkturbereinigung gesprochen. Das ist aber natürlich Kleinkram. Letztlich, es geht um strukturelle Finanzierungsbedarfe und nicht um konjunkturelle Probleme. Also der Punkt bleibt in der Tat vage und muss zwischen den Zeilen in den Falten des Gewandes gesucht werden.
Michael Hüter war das, Direktor des Arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Und wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Immer wieder kommt es vor, dass alte Munition im Meer explodiert. Die Altlasten von Kriegen und Konflikten. Mithilfe von künstlicher Intelligenz sollen sie künftig gefunden werden. Eine Datenbank mit dem Namen Maryspace soll das ab 2022 ermöglichen. Und die neue Datenbank soll noch viel mehr bieten, wie Insa Wrede berichtet.
Daten rund um das Meer. Sie werden von vielen gesammelt, von Forschungseinrichtungen, internationalen Organisationen und Unternehmen, um den Zustand der Fischbestände zu erforschen, um die Beschaffenheit des Meeresbodens zu untersuchen, um Meeresströmungen zu erkunden oder den Untergrund zu kartografieren. All diese Daten werden bislang meist nur für einen bestimmten Zweck erhoben. Andere, die diese Daten vielleicht ebenfalls gut verwenden könnten, wissen oft gar nichts von ihrer Existenz oder haben keinen Zugriff. Mit Maryspace X soll das anders werden. In diesem Projekt, das ein Teil der europäischen Dateninfrastruktur Gaia X ist, sollen in nicht allzu ferner Zukunft alle Daten zusammenfließen. Es soll eine Plattform geschaffen werden, über die der Zugriff auf maritime Daten koordiniert werden kann und ein unkomplizierter Austausch möglich wird. Einer, der von Anfang an mit dabei war, ist Jan Wendt. Seine Vision: ein Meer ohne Munition. Allein in der Nord- und Ostsee schlummern nämlich rund 1,6 Millionen Tonnen alte Kampfmittel auf dem Meeresgrund, erzählt Wendt.
Der Großteil der Munition ist aber Munition, die nach dem Zweiten Weltkrieg erst in die Meere gekommen ist. Also es gab einfach so viel Munition noch, die hier auf deutschem Boden war. Und damals war das der einfachste Weg, beladen die auf Schiffe und versenken die dann in unseren Meeren.
Mit den Folgen beschäftigt sich Jens Greinert vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel seit Jahren.
Das sind ganze Berge, Kisten, Haufen, einzelne Torpedos, aber eben häufig gerade in den Versenkungsgebieten liegt da nicht nur eine Bombe rum oder eine Mine oder eine Kiste mit Kleinkalibermunition, sondern eben Tausende, wirklich Tausende in mehreren großen Haufen.
Diese Munitionsaltlasten dort einfach weiterliegen zu lassen, ist nicht ratsam. Und inzwischen drängt die Zeit, meint Greinert. Denn die 75 Jahre alte Munition roste und werde damit immer durchlässiger und fragiler.
Deutsche Nord- und Ostsee sind sehr flache Gebiete, wo die Wellenaktivität auch bis zum Boden reichen kann. Also wenn ich oben einen richtigen Sturm fahre, dann bewegt sich das Wasser bis zum Boden runter. Und da kann Munition, die dort liegt, hin und her bewegt werden und kann dabei natürlich über die Zeit zerbrechen. Mit zunehmender Erwärmung, also sowohl die Anzahl an Stürmen pro Jahr als auch die Intensität zunehmen. Und zeitlich häufiger und stärker wird es eben auch zu einer stärkeren Bewegung im Wasser kommen, die dann die Munition zusätzlich noch kaputt machen könnte.
Erklärt Greinert. Die dann austretenden Chemikalien belasten die Umwelt. Über Fische gelangten die krebserregenden Substanzen der Munition in die Nahrungskette. In Wasserproben aus der Ostsee hat Greinerts Team bereits Sprengstoff nachgewiesen. Außerdem passiert es immer wieder, dass die militärischen Altlasten Fischern ins Netz gehen und explodieren. Auch beim Bau von Offshore-Windanlagen, Brücken oder Tunneln, bei Arbeiten zur Vertiefung von Fahrwassern oder bei der Verlegung von Pipelines, See- oder Stromkabeln möchte niemand auf diesen explosiven Müll stoßen. Das Problem ist nur, wo liegt die Munition heute? Zwar wurden nach dem Zweiten Weltkrieg 18 sogenannte Munitionsversenkungsgebiete in der Nord- und Ostsee eingerichtet, in denen die nun unerwünschte Munition verklappt werden sollte, allerdings ist sie nicht immer in ihrem vorherbestimmten Grab gelandet. Da die Fischer, die damals mit der Entsorgung beauftragt waren, pro Fahrt bezahlt wurden, öffneten sie ihre Luken zum Teil schon vorab, um die gefährliche Last früher loszuwerden. Und die per Detektoren und Sensoren wieder aufzustöbern, ist schon allein aufgrund der Größe der Wasserflächen sehr aufwendig und teuer. Nur ein etwa 10 Meter breiter Streifen kann von einem Schiff abgefahren werden. Eine Sisyphusarbeit. Das Ganze würde natürlich erheblich einfacher, wenn schon einigermaßen bekannt wäre, wo die Suche Erfolg verspricht. Und genau da setzt die Arbeit von Jan Wendt an. Er und die Mitarbeiter seiner Firma North.io begeben sich für die Suche nach Munition nicht auf hohe See, sondern beispielsweise in den Süden Deutschlands, nach Freiburg. Hier befinden sich Archive, in denen militärische Dokumente aufbewahrt werden.
Wir sammeln zahlreiche Daten aus verschiedensten Quellen ein. Das sind zum einen historische Daten, beispielsweise im Militärarchiv in Freiburg, dort liegen 50 Kilometer Akten.
Aus den Schiffsrouten und in den Berichten von Seeschlachten oder Luftangriffen auf Kriegsschiffe lassen sich Munitionsarten, Positions- und Wetterdaten rauslesen. Die händisch zu sichten, würde aber viel zu lange dauern. Also werden die teils handschriftlich verfassten Dokumente im ersten Schritt gescannt und danach kommt künstliche Intelligenz ins Spiel.
Also Sie können sich vorstellen, dass ein Dokument, das aus dem Jahr 1945, 44 stammt, nicht so schön ist wie ein heutiges Dokument.
Umschreibt Wendt die Problematik. Verschmutzung, verschlissenes Papier oder undeutliche Schrift machen es oft schwer, die Inhalte auszulesen.
Da haben wir die künstliche Intelligenz, die quasi sich darum kümmert, genau das einmal aufzubereiten und das Dokument dann zu bereinigen, sodass die Texterkennung dann im nächsten Schritt besser arbeitet.
Ganz alleine würde man es aber nicht schaffen, eine umfangreiche Datenbank aufzubauen, meint Wendt. So ergänzen beispielsweise Geodaten über Meeresströmung die Informationen von North.io. Auch bestehende Kartografierungen der Meere oder Informationen anderer Forschungseinrichtungen, beispielsweise auffällige Funde von Giftstoffen in Fischen in bestimmten Regionen, vervollständigen das Bild. In dieser Kombination der Daten stecke der eigentliche Wert, sagt Wendt. Und um die besser miteinander zu verknüpfen, haben sich Wendt und andere Akteure zusammengetan, um das Projekt Maryspace X aus der Taufe zu heben.
Natürlich haben wir schon einen großen Datenbestand, aber wir haben sicherlich noch die nächsten 20, 30, 40 Jahre zu tun, diesen Datenbestand so großartig zu bekommen, dass wir wirklich eine Gesamtinformation über die Belastung unserer Meere erhalten können. Und da sind wir einfach nicht allein in der Lage zu. Und dort haben wir halt mit dem Maryspace-Projekt ein unglaublich großes Projekt aufsetzen können, um gemeinschaftlich an diesem Thema auch weiterzuarbeiten.
Am Ende entsteht so eine immer genauere Datenbank mit wahrscheinlichen Munitionsfundorten, die in dem von Wendt gegründeten internationalen Munitionskataster AMUKAT festgehalten werden. Damit hofft Wendt, die Grundlage zu schaffen, dass die Munitionsaltlasten in den Weltmeeren bis 2100 beseitigt werden können. In der Ostsee könnte das schon 2050 erreicht werden, glaubt er. Allerdings ist die Bergung mit erheblichen Kosten verbunden.
Und das ist einfach eine Frage des politischen Willens. Wollen wir dieses Thema angehen oder wollen wir es nicht?
Aber selbst wenn die Politik nicht, wie gewünscht, mitzieht, könnte der maritime Datenpool von Maryspace anderen noch weitere Nutzungsmöglichkeiten eröffnen. Mit den Daten lassen sich beispielsweise geeignete Anbauflächen für Seegras finden, die als gute CO2-Speicher gelten. Oder Reeder könnten mithilfe der Daten ihre Schiffsrouten optimieren, indem Mikroströmungen im Meer so genutzt werden, dass Schiffe energie- und kostensparender fahren. Noch aber ist alles Zukunftsmusik. Das Projekt Mary Space soll im Januar 2022 starten. Geht alles nach Plan, steht 3 Jahre später der maritime Datenraum allen Interessierten offen.
Insa Wrede über den maritimen Datenraum Mary Space. Damit endet der Wirtschaftspodcast von heute. Die Technik hatte Philipp Rabenstein. Ich bin Nicolas Martin und morgen wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie's gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.